»Was wissen Sie über Serienmörder?« fragte Delaney. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. »Nicht viel, nur das, was man so in den Zeitungen liest«, sagte ich. »Üblicherweise weiße Männer zwischen 25 und 50, Einzelgänger, ungeschickt im Umgang mit anderen Menschen, unterdurchschnittlich intelligent, leiden oft an irgendeiner Psychose«, sagte Harper. Es passte zu dem bisschen, was ich darüber wusste. Ich richtete mich auf und beobachtete, wie Delaney den Olivenzweig des großen Siegels der Vereinigten Staaten zeichnete. Dann blickte sie wieder auf den Bildschirm und deutete mit ihrem Bleistift auf den Bund aus Pfeilen, wobei sie die Lippen bewegte. Sie zählte. Schließlich konzentrierte sie sich wieder auf ihren Block und kritzelte weiter. »Fast alles, was Sie gerade gesagt haben, ist falsch«, meinte Delaney. »In unserer Abteilung sprechen wir von Wiederholungstätern. Sie können jeder ethnischen Gruppe entstammen, jeden Alters, innerhalb plausibler Grenzen. Viele sind verheiratet und haben eine große Familie. Man könnte neben so jemandem wohnen, ohne je etwas zu ahnen. Ungeübtes Sozialverhalten und niedrige Intelligenz sind berechtigte Annahmen, aber nicht immer zutreffend. Durch die Auswahl der Opfer entgehen die meisten ihrer Entdeckung über lange Zeit. Opfer von Wiederholungstätern sind ihrem Mörder in den seltensten Fällen schon mal begegnet. Selbst ein dummer Wiederholungstäter kann jahrelang morden, bis die Cops ihm auf die Schliche kommen. Und dann gibt es da dieses 1%. Diese Leute verfügen über ein hochentwickeltes Sozialverhalten. Ihr IQ liegt weit über dem Durchschnitt. Und sie sind in der Lage, erfolgreich das zu verbergen, was sie dazu bringt, andere zu töten. Selbst vor ihren engsten Freunden. Diese Sorte fassen wir nicht allzu oft. Bestes Beispiel wäre wohl Ted Bundy. Im Gegensatz zu dem, was in Filmen passiert, wollen diese Mörder nicht gefasst werden. Niemals. Manche bringen Außergewöhnliches zustande, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Unter anderem, indem sie ihre Morde verschleiern. Andere wollen zwar nicht gefasst werden, wünschen sich aber dennoch, dass irgendjemand ihr Werk wahrnimmt. Delaney drehte den Bildschirm um. Sie hatte die Rückseite der Dollarnote vergrößert, um das Siegel herum. Die Verfärbung, die mir auf dem Schein aufgefallen war, nahm jetzt den ganzen Bildschirm ein. Es sah aus, als wären auf dem Siegel drei Tintenpunkte. Einer auf dem Pfeil, einer auf einem Olivenblatt und einer auf einem Stern über dem Adlerkopf, ganz oben links. »Was soll uns das sagen?«, fragte ich. Delaney drehte ihren Skizzenblock um und schob ihn zu uns herüber. Es war eine Zeichnung vom großen Siegel, auf der einige der Olivenblätter, Pfeilspitzen und Sterne mit Bleistift ausgemalt waren. Ich sah wieder zum Bildschirm. Auf dem Schmetterlingsschein waren ein Olivenblatt, eine Pfeilspitze und ein Stern mit roter Tinte markiert. Solche Markierungen auf einem Dollarschein sind mir bisher dreimal begegnet. »Ich habe sie in dieser Zeichnung festgehalten«, sagte Delaney. »Einen solchen Dollarschein haben wir zusammengefaltet zwischen den Zehen einer toten Mutter zweier Kinder gefunden. Ein anderer lag in einem billigen Motel auf dem Nachttisch neben einem ermordeten Autoverkäufer. Das letzte Mal habe ich einen Schein dieser Art in der Hand eines toten Restaurantbesitzers gesehen. Ich denke, wir haben hier ein Muster, die Signatur eines Einprozenters.« »Der Fall, an dem Sie arbeiten, könnte eine Verbindung zum schlimmsten Albtraum unserer Abteilung aufweisen. Möglicherweise handelt es sich um den raffiniertesten Serienmörder in der Geschichte des FBI. Niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Unsere einzigen Anhaltspunkte sind die Markierungen auf dem Schein, so dass manche Ermittler nicht mal glauben, dass es ihn gibt, aber alle anderen nennen ihn Dollar Bill. Also sollten Sie mir am besten sofort alles von Ihrem Fall erzählen.«